mit Ingo Lierheimer. Die Europawahlergebnisse wirken in ganz Europa. Frankreich taumelt nach der Neuwahlentscheidung von Präsident Macron. In Deutschland verschärft sich die politische Tonlage. In der Migrationspolitik wie, dazugehörend, auch beim Thema Bürgergeld. Die Oppositionelle Union bekämpft es seit seiner Einführung vor 18 Monaten. Die mitregierende FDP will es Geflüchteten aus der Ukraine nicht mehr gewähren.
Generalsekretär Bijan Dzirzaraj spricht sich in der Bild-Zeitung dafür aus, dass Neuankömmlinge aus der Ukraine künftig kein Bürgergeld mehr bekommen, sondern geringere Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.
Das aber geht nicht einfach mit einem Federstrich, wie ein Ministeriumssprecher erklärt.
Bei Ukrainern und Ukrainerinnen ist es eben so, dass sie per Massenzustromrichtlinie Recht auf einen Aufenthaltsstatus haben. Und wenn dieser Aufenthaltsstatus vorhanden ist, dann gibt es automatisch Zugang zum SGB II.
Also zum Bürgergeld. Was das Bürgergeld bewirkt, wie sinnvoll es in der Praxis ist, darüber spreche ich in dieser Ausgabe von Politik und Hintergrund mit einer Arbeitsmarktforscherin. Nach den Wahlen ist vor den Wahlen. Am 1. September werden die Landtage in Thüringen und Sachsen neu zusammengesetzt. Definitiv mit einer neuen Partei, dem Bündnis Sarah Wagenknecht, BSW. Wir zeigen, welche Rolle dieses politische Pop-up-Projekt spielt und hören aus Griechenland über neue Vorwürfe gegen die dortige Küstenwache, die bereits gerettete Migranten wieder ins Meer gestoßen haben soll. Zunächst aber geht es um ein Thema, das Politikerinnen und Politiker in Bund und Ländern seit der Tötung eines Polizisten in Mannheim Ende Mai und seit den Europawahlergebnissen besonders forcieren: mehr Härte in der Migrationspolitik. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder von der CSU fordert eine Woche nach der Schwesterpartei CDU einen sogenannten Sofortarrest, denkt auch öffentlich darüber nach, dass ausländische Straftäter mögliche Strafen gleich gar nicht in Deutschland absitzen, sondern sofort abgeschoben werden. Die Innenminister der Länder drängen auf Abschiebungen auch nach Afghanistan und Syrien. Die Bundesinnenministerin will nicht nur das prüfen, sondern auch die Auslagerung von Asylverfahren in Drittstaaten. Tariq Abouchadi ist zu mir ins Studio gekommen. Er ist gerade in München, arbeitet als Professor für europäische Politik an der Universität Oxford, zudem als Einstein Fellow an der Humboldt-Universität in Berlin und beschäftigt sich unter anderem damit, wie sich Parteien im demokratischen Wettbewerb strategisch verändern. Hallo, Herr Abouchadi.
Hallo, freut mich.
Seit zwei Wochen hat sich recht viel verändert nach der Europawahl und dem so ja erwarteten Rechtsruck. Wir sehen vor allem ein geschocktes Frankreich, wenn wir nach Europa schauen, in dem der Präsident Neuwahlen ausgerufen hat. Wir erleben aber auch in Deutschland Forderungen nach einer verschärften Migrationspolitik. Wie würden Sie diese Reaktionen insgesamt einordnen? Als ganz normale Reaktionen oder etwas mehr?
Wir kennen das Muster eigentlich mittlerweile. Wenn radikal rechte Parteien erfolgreich sind, also Parteien wie die AfD oder in Frankreich der Rassemblement National, bewegen sich die anderen Parteien nach rechts bei der Migrationspolitik, fordern härtere Politik gegenüber Geflüchteten und generell bewegen sie sich nach rechts bei vielen dieser Fragen. Das ist eigentlich etwas, was wir seit vielleicht 30 Jahren kennen. Das hat in der Schweiz angefangen, in Österreich, in den Niederlanden, in Frankreich. Und mittlerweile sehen wir das Gleiche eigentlich auch in Deutschland. In dem Sinne ist es normal, im Sinne von, wir kennen das, das passiert relativ häufig so.
Da das Ganze schon über so einen langen Zeitraum zu beobachten ist, können Sie wahrscheinlich auch die Frage beantworten, wem nützt das Ganze?
Ja, das können wir ganz gut beantworten. Das haben wir tatsächlich untersucht, auf unterschiedliche Weise, wirklich sehr systematisch. Und was wir finden, ist eigentlich relativ simpel. Wenn überhaupt, nutzt das der radikalen Rechten. Also Parteien versuchen das, Mitte-Rechts, auch Mitte-Links-Parteien versuchen mit dieser Strategie WählerInnen zurückzugewinnen. Aber was wir sehen ist, das passiert nicht, sondern entweder bleiben diese Wähler überhaupt radikal rechts oder es führt dazu, dass sogar diese radikal rechten Parteien noch weiter gewinnen, kurzfristig. Mittelfristig werden dadurch diese Parteien legitimiert, normalisiert. Das heißt, mittelfristig schadet es eigentlich den etablierten Parteien noch mehr.
Also es verschiebt sich der Diskurs, das, was man sagen kann und darf, wird letztlich immer schärfer und geht weiter und radikalisiert sich.
Genau, also einerseits der Diskurs zum Thema Migration bewegt sich weiter nach rechts. Es werden bestimmte Sachen normaler. Gleichzeitig wird auch ein generelles Stigma abgebaut, das es normalerweise um die radikale Rechte gibt. Das, vor 20 Jahren gab es so die Idee, das gehört sich einfach nicht. Ja, auch unabhängig von jetzt vielleicht Positionen oder so, es gab einfach diese Idee, das macht man nicht, das ist, da gibt es eine Norm, dass man sich daran hält, das nicht zu machen. Und das hat sich verändert. Das sieht man in anderen Ländern, da ist das schon viel weiter als in Deutschland, dass diese Parteien einfach normale, in Anführungszeichen, Parteien werden und damit auch ihre Positionen, ihre Rhetorik normalisiert werden.
Das heißt, diese Latte ist gerissen und Sie sind jetzt nicht der Erste, der diese Analyse tätigt und auch öffentlich äußert, aber trotzdem erleben wir, dass Politiker immer wieder auf diesen Kurs zurückkommen. Ich gebe mal ein Beispiel. 2018 hat der bayerische Ministerpräsident Markus Söder von der CSU im Landtagswahlkampf damals sehr radikale Forderungen in der Asylpolitik auch getätigt. Da fiel zum Beispiel das Wort vom Asyltourismus, wofür er sich später entschuldigt hat und auch festgestellt hat, das war ein Fehler. Also er hat genau das, was Sie gerade gesagt haben, eigentlich auch für sich festgestellt. Jetzt gerade schlägt er wieder so einen harten Kurs ein mit plakativen Vorschlägen, wie zum Beispiel der nach dem Sofortarrest, den er bewusst oder unbewusst auch ein bisschen im Wagen lässt. Wie bewerten Sie das? Sind Politiker da beratungsresistent? Oder?
Ja, das müssen die Politiker auch zum Teil fragen, glaube ich. Generell ist es so, dass es natürlich intuitiv erstmal Sinn macht, diese Idee. Da ist eine Partei weiter rechts von uns, die ist erfolgreich. Naja, wenn wir jetzt diese WählerInnen wieder zurückgewinnen wollen, dann müssen wir auch dahin, wo diese andere Partei ist. So denken viele Leute über Politik nach, diese räumliche Idee. Das ist
also reflexhaft fast, oder?
Genau, reflexhaft, das ist sehr, sehr gut so eintrainiert. So denken wir über Politik nach. Es gibt so einen politischen Raum und man ist weiter links und weiter rechts und je nachdem wählen dann die Leute. Und klar ist es so, dass PolitikerInnen nicht immer direkt auf Forschung reagieren und das so aufnehmen. Das dauert eine lange Zeit. Ich denke, in anderen Ländern, in den Niederlanden beispielsweise, wo die radikale Rechte letztes Jahr so stark war, ist man stärker an den Punkt angekommen, mittlerweile zu realisieren, dass das auch etwas damit zu tun hat, dass die anderen Parteien diese Politik eigentlich die ganze Zeit normalisiert haben.
Reflexhaft ist natürlich auch das Verhalten von Wählerinnen und Wählern, die vielleicht nach so einer Messerattacke in Mannheim mit dem Tod des Polizisten, der folgte, dann auch sagen, ja, abschieben ist eine gute Idee. Aber um mal dieses Beispiel konkret zu nehmen, da hätte eine Abschiebung nichts gebracht, weil dieser Täter von der Polizei überhaupt nicht im Visier war. Also müsste die Politik da vielleicht auch ein bisschen ehrlicher sein?
Ja, also bei der spezifischen Frage jetzt ist es natürlich so, es ist ja auch nicht so, dass der sonst weiter frei rumlaufen würde, wenn der jetzt nicht abgeschoben würde, sondern wie andere Verbrecher auch, würde der sicherlich eine lange Zeit oder wird er eine lange Zeit im Gefängnis verbringen. Generell sieht man so eine zyklische Reaktion um Fragen von vor allem Asyl. Da passiert das, was wir schon beschrieben haben. Radikal rechte Parteien gewinnen mehr Stimmen. Die anderen Parteien bewegen sich auf diese Parteien zu, um zu versuchen, wieder Stimmen zurückzugewinnen. Und was dabei passiert, ist dann, dass auch im Wechselspiel Parteien, Medien eigentlich ständig über die Themen der radikalen Rechten geredet wird. Und dann hat das natürlich einen Einfluss darauf, was WählerInnen denken über Politik und Migration und so weiter. Und am Ende stellen sich dann wieder von die Parteien hin und sagen, naja, aber 80% der Leute wollen ja, dass wir abschieben. Weil die natürlich ein Jahr lang auch nichts anderes gehört haben zu dieser Frage und man eben sehr, sehr selten noch einen wirklichen positive Case, wie wir im Englischen sagen würden, für Migration hört.
Also eine positive Erzählung, also die zum Beispiel jetzt auch die Migration vielleicht in einen anderen Rahmen zu setzen, im Zusammenhang mit Fachkräftemangel, überhaupt Arbeitskräften, die fehlen, das meinen Sie?
Genau, das ist einerseits bei Migration, da gibt es ja überhaupt gar keine Frage. Deutschland wird massiv Migration in den Arbeitsmarkt in den nächsten 20 Jahren benötigen, damit noch irgendwas läuft. Aber auch bei der Frage von Flucht und Asyl kann man natürlich andere Sachen in den Vordergrund stellen. Einfach eine humanistische Perspektive auf diese Frage. Auch eine Frage des internationalen Rechts und der Ordnung, die sich Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg die versichert hat, auch zu unterstützen international. Und da ist Asyl ein ganz fundamentales Recht in dieser Ordnung. Und auch das könnte man ja betonen und sagen, da stehen wir dafür und wir arbeiten auch dran als Parteien, dass BürgerInnen das verstehen, dass das so fundamental wichtig ist und warum das so fundamental wichtig ist.
Jetzt ist die Migrationsfrage sicherlich auch deswegen immer im Vordergrund, weil sie natürlich auch für eine Verunsicherung sorgt. Da kommen viele fremde Menschen, da kommen überhaupt viele Menschen. Man weiß nicht, wo man sie unterbringen soll, wie mit ihnen umgehen. Aber wir haben bei der Europawahl oder danach nach den Ergebnissen auch gelernt, dass insgesamt gerade auch junge Menschen sehr stark verunsichert sind, nicht nur durch das Thema Migration, sondern auch durch die wirtschaftliche Situation, durch die Angst vor einer Ausweitung des Krieges. Müssten Parteien das Thema Sicherheit insgesamt vielleicht etwas umfassender angehen und kommunizieren?
Ja, Wandel bedeutet natürlich immer Unsicherheit. Veränderung in der Gesellschaft, der Wirtschaft, in internationalen Strukturen bedeutet immer Unsicherheit für Menschen. Und eigentlich gibt es zwei politische Antworten darauf. Es gibt eine konservative Antwort darauf, die bedeutet, wir versuchen, den Status quo eher zu erhalten. Wir versuchen eher, weniger schnellen Wandel, andere Arten von Wandel zuzulassen. Oder es gibt die sozialdemokratische Antwort darauf, die eigentlich bedeuten würde, wir sind für diesen Wandel, wir denken progressiv Veränderungen in die Zukunft, aber wir begleiten Menschen absichernd innerhalb dieses Wandels. Wenn ich noch eine Sache zu den jungen Leuten sagen darf, weil das ist ja viel diskutiert worden, die Frage, warum sind die jetzt auch mehr scheinbar auf der Seite der radikalen Rechten? Da ist genau das, was ich am Anfang erwähnt habe, nämlich diese Normalisierung entscheidend. Für ganz viele junge Menschen in Europa sind radikal rechte Parteien normale Parteien geworden. Jemand, der jetzt 20 ist, ist geboren, nachdem Haider in Österreich 99 den Wahlerfolg hatte, nachdem Le Pen Vater in die Stichwahl gekommen ist in Frankreich 2002. Für diese Leute, und das hat viel mit den Medien und den anderen Parteien zu tun, sind das einfach normale Parteien ohne Stigma, durch die man jetzt bestimmte Dinge ausdrücken kann.
Tariq Abou-Chadi, Professor für europäische Politik an der Universität Oxford, ist zu uns ins Studio gekommen für Politik und Hintergrund. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.
Danke Ihnen.
Die in Teilen rechtsextreme, also systemfeindliche AfD konnte nicht nur bei der Europawahl einen Stimmenzuwachs verbuchen. Die Umfragen vor den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen am 1. September sehen die Partei dort mit knapp 30% trotz aller Korruptions- und Spionagevorwürfe derzeit auf Platz 1. Was auch bedeutet, dass die AfD wenig Zuspruch verliert, obwohl das neue Bündnis Sarah Wagenknecht aus dem Stand, zum Beispiel in Thüringen, auf prognostizierte 20% kommt. Mit einem gerade einmal vierseitigen Parteiprogramm, aber prominenten Überläufern aus anderen Parteien. Eine davon hat Susanne Beetz getroffen.
Mit Katja Wolf an der Seite kommt man nur langsam durch die Innenstadt von Eisenach. Hier wird gegrüßt, dort nachgefragt. Einige wollen der zierlichen hellblonden Frau die Hand schütteln. Viele Menschen sind an einem Freitagmorgen in der Fußgängerzone unterwegs.
Ich kenne natürlich unsere Oberbürgermeisterin. Ich grüße Sie.
Ich bleibe bei der Stadt.
Und sie wird garantiert Eisenach nicht vergessen. Es gibt nämlich auch viele Wunden in Eisenach.
Nur noch bis Ende dieses Monats übt Katja Wolf ihr Amt als Oberbürgermeisterin der sechstgrößten Kommune von Thüringen aus. Danach wird die 48-Jährige das Bündnis Sarah Wagenknecht weiter aufbauen, hauptberuflich.
Es gibt nichts. Es gibt keine Partei, es gibt keinen Mitarbeiter, es gibt keine Geschäftsstelle, es gibt keinen Drucker, keinen Juristen, der angestellt ist und sich jetzt um diese ganzen Formalien kümmert. Sondern das muss alles irgendwie nebenbei organisiert werden. Und ich liebe meine Arbeit als Oberbürgermeisterin und ich werde mir also wirklich beim besten Willen nicht vorwerfen lassen, ich mache das nicht ordentlich. Das heißt, diesen ganzen Parteiaufbau, den machen wir wirklich nachts.
Noch ist die Pop-up-Partei nicht beim Erfurter Amtsgericht registriert, besitzt deshalb auch kein Konto. Mitte März trafen sich gerade mal 41 Mitglieder, um das Wahlprogramm für die Thüringer Landtagswahl zu entwerfen und abzusegnen. Die Europawahl am 9. Juni lieferte dann eine Steilvorlage für den 1. September. 15% schaffte das Bündnis Sarah Wagenknecht in Thüringen.
Natürlich hat sie ihren Namen und dementsprechend gibt es viele Leute, die sie wahrscheinlich gewählt haben. Inwieweit da irgendwo Einfluss von ihr besteht, weil man ja nicht weiß, ist sie nur links, ist sie rechts. Sie hat ja Ansichten, was beides irgendwo involviert.
Sagt ein Rentner in der Kleinstadt Pößneck, dem die politische und gesellschaftliche Polarisierung in seinem Bundesland große Sorgen bereitet. Mit über 30% wurde die AfD bei der Europawahl stärkste Kraft. Ein Ergebnis, das eine Frau in einem mit Bananen und Äpfeln bedruckten Sweatshirt, die seit 33 Jahren an ihrem Stand in der Eisenacher Innenstadt Obst und Gemüse verkauft, sichtlich zutiefst erschreckt hat.
Das Wahlergebnis spricht ja für sich. Ganz furchtbar, oder? Muss man sagen, desaströs. Beschämend, wollen wir gar nicht drüber nachdenken.
Katja Wolf, die noch Oberbürgermeisterin und schon Spitzenkandidatin für die Landtagswahl, kann mit den Begriffen links und rechts immer weniger anfangen, behauptet sie. Ihre 12 Jahre in der Kommunalpolitik hätten sie zur Pragmatikerin werden und auf Distanz zu hochideologischer Politik gehen lassen. Warum aber jetzt BSW? Warum hat sie ihrer alten Partei Die Linke, in der sie Jahrzehnte verankert war, den Rücken gekehrt, ist gewechselt, sogar Spitzenkandidatin für Thüringen geworden? Schnell ruft Katja Wolf noch 2 kleinen Mädchen zu, dass Radfahren in der Fußgängerzone am Vormittag verboten sei, wartet ab, bis die beiden abgestiegen sind, dann erläutert sie ihre Entscheidung.
Damals war die AfD zu diesem Zeitpunkt, wo ich wirklich mit mir gekämpft habe, in Umfragen locker bei 36%. Also was natürlich bedeutet, es ist relativ nah an der absoluten Mehrheit. Und das Zweite ist, selbst wenn es Höcke nicht gelingt, ein Sensationsergebnis einzufahren, ist die politische Situation in Thüringen vom völligen Stillstand geprägt gewesen, auch schon die letzten Jahre.
Wolfs Ziel? Gesellschaftliche Probleme ohne politische Korrektnis analysieren und alltagstaugliche Lösungen finden. Weniger Asylbewerber, keine deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine, stattdessen Friedensverhandlungen. Frieden mit Putin? Ein Punkt, an dem die sonst eloquente Politikerin in Erklärungsnot gerät. Sie windet sich, als es um die Putin-Geneigtheit ihrer Bundesvorsitzenden Wagenknecht geht. Schiebt ein, dass sie selbst bei Selenskis Rede im Bundestag auf jeden Fall sitzen geblieben wäre. Und was wird am 2. September? Nicht wenige in Thüringen, wie dieser Mann in Schleiz, ein Elektriker, der seinen Namen nicht nennen will, hoffen, dass es zu einer Koalition mit der AfD kommt.
Die wird mit der Sarah Wagenknecht zusammengehen. Ja, bin ich mir sicher.
Und die Spitzenkandidatin des BSW, die schließt die AfD kategorisch aus.
Ich bin davon überzeugt, dass mit allen demokratischen Kräften es möglich sein muss, Kompromisse zu schließen. Das ist das, was ich in Eisenach 12 Jahre lang erfolgreich gemacht habe.
Die Ex-Linke und bekannte Eisenacher Oberbürgermeisterin und der Thüringer CDU-Vorsitzende Mario Vogt kennen sich seit langem. Sie schätzt ihn als Demokraten. Und Vogt hat gerade eben dem Magazin Stern gesagt: Ich habe einen vernünftigen Gesprächsfaden zu Katja Wolf. Von ihr und aus dem Thüringer BSW höre ich mehr Vernünftiges als von Linken und Grünen. Wolf winkt einem Eisenacher Eisdielenbesitzer zu und lächelt zuversichtlich. Thüringen soll, sagt sie, wieder stabile Verhältnisse bekommen.
CDU und BSW vielleicht unterstützt von der SPD. Mögliche politische Koalitionen in Thüringen werden nach der Landtagswahl im September auf jeden Fall ein Novum sein. Susanne Beetz berichtete aus Thüringen. Und sicher weitergehen werden bis dahin auch die Diskussionen um das Bürgergeld für Geflüchtete aus der Ukraine. Davon abgesehen, dass die Union das am 1. Januar 2023 eingeführte Bürgergeld am liebsten ganz streichen würde, gibt es auch innerhalb der Ampelkoalition unterschiedliche Sichtweisen auf die Leistungen. Die FDP würde sie gerne kürzen auf das Niveau des Asylbewerberleistungsgesetzes. Die SPD hält das für reinen Populismus, der nichts bringe. Fragen wir nach. Klären wir die Fakten mit Professor Julia Kosjakova, die am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung den Forschungsbereich Migration, Integration und internationale Arbeitsmarktforschung leitet. Hallo, Frau Kosjakova.
Hallo.
Etwas über 1 Million Ukrainerinnen und Ukrainer sind vor dem russischen Angriffskrieg nach Deutschland geflüchtet. Hier bekommen sie Bürgergeld in Höhe von etwa 560 Euro im Monat. Und nicht um etwa 100 Euro geringere Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Das liegt an der sogenannten Massenzustromrichtlinie, durch die EU-weit entschieden wurde, dass ukrainische Flüchtlinge kein Asylverfahren durchlaufen müssen. Welche Konsequenzen, Frau Kosjakova, hat das auch zum Beispiel für den Arbeitsmarkt?
Es ist ganz klare Konsequenzen. Verzicht von Asylverfahren und direkte Einbindung in die Strukturen von Jobcenter war eine richtige Entscheidung. Wir wissen aus der Forschung, dass also längere Asylverfahren und auch Fälle der frühzeitigen Spracherwerb den Arbeitsmarktübergang verlangsamen. Und wir haben, wenn wir schauen auf die Daten, zum Beispiel wenn wir die Geflüchtete 2015, 2016 anschauen, die am Anfang durch Asylverfahren durchlaufen müssen, wir sehen, dass die Erwerbsquoten unmittelbar nach dem Zuzug und in erstem Jahr niedrig sind und bei so circa 7-8% liegen. Bei ukrainischen Geflüchteten waren die Erwerbsquoten in erstem Jahr nach dem Zuzug schon doppelt so groß. Und das kann man schon dem fehlenden Asylverfahren und schnelleren Zugang zu Spracherwerb auf jeden Fall auch teilweise zuweisen.
Jetzt sagen Kritiker, das sind trotzdem zu wenige und sie verweisen gerne auch auf andere europäische Länder, in denen die Erwerbsquote von ukrainischen Geflüchteten noch höher ist als in Deutschland. Haben Sie recht?
Es gibt Länder, wo die Beschäftigungsquoten höher sind. Allerdings in diesen Ländern sind die ukrainischen Geflüchteten eher in sehr prekären Jobs beschäftigt, mit weniger Arbeitsstunden. Und es gibt auch eine Reihe von Ländern, wo Beschäftigungsquoten deutlich niedriger sind als in Deutschland. Und man kann schon sagen, Deutschland liegt eher so im europäischen Mittelfeld.
Also das heißt, dass hier Ukrainerinnen und Ukrainer eher qualifizierte Jobs anstreben. Stimmt es denn, was der CDU-Innenpolitiker Thorsten Frey sagt, die wenigsten der Ukrainerinnen und Ukrainer wollen hier überhaupt arbeiten?
Das stimmt überhaupt nicht. Wenn wir schauen auf die Daten, die meisten von ukrainischen Geflüchteten, die zum Befragungszeitpunkt noch nicht erwerbstätig waren, haben Wunsch geäußert, in Deutschland erwerbstätig zu sein. Wenn wir schauen auch auf die Tätigkeiten, wo die Ukrainer und Ukrainerinnen bis jetzt angekommen sind, sind es zumeist gut qualifizierte Tätigkeiten. Und das ist auch die Arbeitsmarktintegration, die wir wollen. Also, dass die gut gebildeten Menschen oder allgemein die Menschen, die zu uns kommen, in gut qualifizierten Jobs integriert sind, was zu einer nachhaltigeren Arbeitsmarktintegration führt. Das ist übrigens auch der Fall in vielen Ländern in Europa, wo am Anfang die Beschäftigungsquoten eher niedrig sind. Also da wird auf die Sprache gesetzt, also auf Spracherwerb, was später zu einer nachhaltigeren Arbeitsmarktintegration führt.
Jetzt gibt es eine andere Forderung des brandenburgischen Innenministers Stübgen von der CDU. Und dieser Forderung hat sich auch der bayerische Innenminister Herrmann von der CSU angeschlossen. Die lautet, kein Bürgergeld an ukrainische Männer im wehrfähigen Alter. Wie beurteilen Sie diese Verknüpfung?
Naja, also ich sehe nicht wirklich die rechtliche Grundlage dafür. Einerseits, zweitens, was wir aus den Fakten wissen, die meisten Männer, die nach Deutschland nach dem Kriegsausbruch gekommen sind, sind mit den Familien gekommen. Und man kann und es erlaubt, die Ukraine zu verlassen, wenn man beispielsweise 3 Kinder hat oder alleinerziehender Vater ist oder die Verantwortung und Sorge für die Eltern hat. Und das ist genau diese Männer, die nach Deutschland kommen. Die werden auch in den Arbeitsmarkt integriert, beziehungsweise die kommen auch in den deutschen Arbeitsmarkt an.
Sie stammen selbst aus der Ukraine, Frau Kosyakova, sind vor über 20 Jahren nach Deutschland gekommen. Seit 2010, wenn ich es richtig weiß, haben Sie die deutsche Staatsbürgerschaft. Wie empfinden Sie eigentlich persönlich diese Debatte?
Ich empfinde allgemein die Debatte, die quasi mit diesen Ressentiments und xenophobischen Einstellungen sehr problematisch, weil das bei Betroffenen zu Benachteiligung führt, also das erhöht die Diskriminierung und dann auch die gewisse, das kann auch die Motivation für die Integration beeinflussen, weil Menschen wie ich, also ich meine, ich bin vollkommen in deutsche Gesellschaft integriert, aber ich bin auch hier Person mit Migrationshintergrund und ich fühle mich teilweise betroffen durch diese ganze Debatte, auch so durch diese Remigration. Und das generiert gewisse Ängste und insbesondere bei Neuangekommenen. Und wir wissen aus der Literatur, dass diese gerade diese Willkommensgefühl oder erlebte Diskriminierung sehr wichtige Konsequenzen für die Arbeitsmarkt- und Sozialintegration haben kann, auch über Generationen hinweg.
Danke für diese persönliche Einschätzung. Danke für Fakten zur Debatte um das Bürgergeld für ukrainische Geflüchtete. Professor Julia Kosjakova vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung war zu Gast in Politik und Hintergrund. Herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Kosjakova. Dankeschön.
Dankeschön meinerseits.
Nicht nur Ukrainerinnen und Ukrainer fliehen vor Krieg und Gewalt. Nach wie vor versuchen viele Menschen, zum Beispiel aus dem Iran oder Syrien, zu entkommen. Immer wieder kommt es dabei zu tragischen Unglücken. So sterben nach UN-Angaben durchschnittlich 5 Migranten pro Tag beim Versuch, das Mittelmeer zu überqueren. Menschenrechtsorganisationen sehen darin den Beleg für die gescheiterte europäische Migrationspolitik. Besonders sichtbares Beispiel dafür war vor etwas über einem Jahr das gesunkene Flüchtlingsboot vor Pylos. Vor den Augen der griechischen Küstenwache und unter Beobachtung der europäischen Grenzschutzorganisation Frontex starben damals über 600 Geflüchtete. Die Vorwürfe gegen die griechische Küstenwache reißen seitdem nicht ab. Die Aufarbeitung und die Konsequenzen dagegen kommen nicht voran. Christina Metallinos berichtet aus Athen.
Athen am ersten Jahrestag des Flüchtlingsunglücks von Pylos. Am Parlamentsgebäude ziehen Demonstranten vorbei. Sie wollen nicht nur der Toten gedenken. Sie wollen wissen, was am 14. Juni 2023 passiert ist. Warum das Schiff vor Pylos gesunken ist. Warum nur 104 der rund 750 Migranten an Bord lebend gerettet werden konnten. Und sie fordern Gerechtigkeit, erklärt Sishan Sarwa, der das Unglück selbst überlebt hat, egal von wem. Die Verantwortlichen sollen bestraft werden von der griechischen Regierung. Wir appellieren an Sie, an die Europäische Union, an Menschenrechtsorganisationen, an andere NGOs. Wir wollen Gerechtigkeit. Gebt sie uns. Seit gut einem Jahr ermittelt die Staatsanwaltschaft am zuständigen Marinegericht von Piräus, welche Rolle die Küstenwache bei dem Unglück gespielt hat. Menschenrechtsorganisationen und Überlebende werfen den Beamten vor, zu lange nicht geholfen zu haben und dass sie versucht hätten, das überladene Flüchtlingsboot Richtung Italien zu schleppen, raus aus dem eigenen Zuständigkeitsbereich. Dabei sei das Schiff unter Wasser geraten und schließlich gesunken. Die Küstenwache streitet das ab, Ermittlungsergebnisse gibt es seit einem Jahr keine. Auf die wartet etwa Lefteris Papayannakis vom griechischen Flüchtlingsrat. Er vertritt Überlebende des Unglücks. Ja, es dauert, aber es gibt viele Zeugen, die angehört werden müssen. Und es ist eben ein laufendes Verfahren. Ein Jahr ist lang, aber wir warten immer noch auf die nächsten Schritte. Und bis der Staatsanwalt am Marinegericht seine Untersuchung nicht abgeschlossen hat, können wir nicht weitermachen. Immer wieder recherchieren Journalisten zu den Methoden griechischer Grenzschützer. Jüngste Vorwürfe stammen aus einer BBC-Dokumentation. Demnach hätten Grenzbeamte Flüchtlinge vom Land zurück aufs Meer gebracht. Einige seien in einem Schlauchboot ausgesetzt worden, andere direkt ins Wasser geworfen worden. In dem Bericht ist die Rede von 43 toten Flüchtlingen. Der Sprecher der konservativen Regierung, Pavlos Marinakis, stritt die Vorwürfe ab. Die griechische Küstenwache hat ein völlig anderes Bild von sich gezeigt. Sie erfüllt ihre Pflicht. Oft gehen die Frauen und Männer der Küstenwache sogar über ihre Grenzen und Verantwortlichkeiten. So retten sie jeden Tag Dutzende Menschenleben. Man prüfe jedoch grundsätzlich Vorwürfe, so auch die aus der BBC-Dokumentation. Die beiden linken Oppositionsparteien Syriza und PASOK fordern Antworten von der Regierung. Dennoch, der große Aufschrei in griechischen Medien und in der Bevölkerung blieb aus. In Konkurrenz mit anderen politischen Themen, vor allem der Wirtschaft, haben Flüchtlingsthemen in der griechischen Gesellschaft nicht die Priorität, sagt Migrationsforscherin Angeliki Dimitriadi vom Athena Think Tank ELIAMAP. Der Großteil der Bevölkerung ist eher desinteressiert an Migration als solcher. Es sind oft sperrige Themen, die sich schwer so erklären lassen, dass die Menschen sie verstehen und angesprochen werden. Die Medien berichten nur wenig darüber, vor allem nicht die Massenprogramme im Fernsehen. Es wurde ziemlich wenig dazu gebracht, würde ich sagen. Und so kommt aus der griechischen Öffentlichkeit vergleichsweise wenig sichtbarer Druck, Vorgänge wie den aus Pylos oder die Vorwürfe aus der BBC-Recherche zügig aufzuklären. Wer diesen aufbauen könnte? Zum Beispiel die EU, sagt Angeliki Dimitriadi. Die griechische Grenze ist auch eine EU-Außengrenze. Es muss deshalb Solidarität bei deren Schutz geben. Die EU muss aber auch eine Art Überwachungsmechanismus sicherstellen und ein System aufbauen, in dem überprüft wird, was an diesen Grenzen passiert. Auch für Lefteris Papagiannakis vom Flüchtlingsrat liegt eine Hoffnung auf europäischer Ebene. Wir haben nun genügend Fälle, um die griechischen und die europäischen Behörden zu einer wirklich unabhängigen und wirksamen Untersuchung zu bringen. Der Druck auf die griechische Regierung, die Vorgänge rund um ihren Grenzschutz und die Küstenwache aufzuklären, er wird also bleiben, auch ohne große Empörungswelle.
Christina Metallinos berichtete über die anhaltenden Vorwürfe gegen die griechische Küstenwache. Die Schlagbäume in Europa, sie werden immer häufiger wieder gesenkt und konterkarieren den Traum von grenzenloser Freiheit, vom Ende der Grenzkontrollen, der vor fast genau 40 Jahren mit dem Abkommen von Schengen begann. Was ist daraus geworden? Wenn Sie das interessiert, empfehle ich wärmstens unserem Podcast Die Entscheidung in der ARD Audiothek. Eine weiter spannende Radio- und Podcast-Zeit wünscht Ingo Lierheimer.